Willkommen auf Crime Time. Heute lese ich Kartoffelkopf von Peter Gerdes.
Alles fertig? Zischte der Anführer. Waffen klar, genug Munition, Bolzenschneidergriff bereit?
Klar,
knurrte der Vermummte, der gleich neben ihm lag, ausgestreckt in eine Erdfurche, die gute Deckung bot. Die anderen nickten nur.
Dann los!
Nahezu synchron sprangen sie auf die Füße. Sieben geduckte Gestalten in dunklen Overalls, Turnschuhen und mit tief ins Gesicht gezogenen Wollmützen und sprinteten los auf den Maschendrahtzaun zu, der sich vor ihnen erhob, gut 3 Meter hoch und dessen Enden rechts und links nicht auszumachen waren, so groß war das Areal, das er umschloss. Das Hindernis, das es zu überwinden galt, sollte ihr Attentat erfolgreich sein. Die beiden Bolzenschneiderträger waren als einzige weder mit Waffen noch Munitionsvorräten belastet, und so erreichten sie den Zaun als erste wie geplant. Mit geübten Bewegungen zwickten sie 2 parallele senkrechte Schlitze in den Maschendraht, dann eine Querverbindung am oberen Ende. Wie ein metallener Teppich schlappte das Maschensegment nach vorn. Der Weg war frei.
»Perfekt«, stieß der Anführer hervor. »Angriff!«
Einer nach dem anderen huschten die Attentäter gebückt durch das Loch im Zaun, hinein in die verbotene Zone. Jetzt war es nicht mehr weit, dann konnten sie ihre Waffen zum Einsatz bringen. Die morgendliche Stille, bisher nur von leisem Keuchen und gedämpften Tritten auf weicher Erde gestört, wurde plötzlich vom schrillen Ton einer Trillerpfeife zerrissen.
»Sie haben uns entdeckt«, rief der Anführer. »Aber das wird Ihnen nichts mehr nützen, zu spät.«
In der Tat, die Gruppe hatte bereits die Randzone durchquert und ihr Zielgebiet erreicht. Die 7 Angreifer schwärmten aus, zückten ihre Waffen, holten die Munition hervor und machten sich schussbereit.
»Hey, ihr Idioten, Schluss damit! Hört auf!«
Ein einzelner Mann stellte sich den Attentätern in den Weg. Kein besonders gefährlicher Gegner, wie es schien. Ein Anzugträger, untrainiert und dicklich, mit schwabbelnden, vom ungewohnten Sprint geröteten Wangen. Bis auf ein Klemmbrett, mit dem er wild fuchtelte, schien er unbewaffnet zu sein.
»Vergiss es«, knurrte der Anführer und spannte seine Waffe.
Er visierte kurz und geübt, dann gab er sein Geschoss frei.
»Wohl bekomm's«, schrie er ihm hinterher.
Der Schuss traf genau und der dickliche Anzugträger ging zu Boden. Die Kartoffel war genau auf seiner Stirn zerplatzt. Der Anführer lachte gehässig. Dann legte er eine neue Kartoffel in seine Hochleistungsschleuder ein, spannte das Gerät mit aller Kraft, visierte hoch und schoss die braune Knolle in weitem Bogen über das ebene, von schnurgeraden Furchen durchzogene Versuchsfeld. Seine Mitstreiter taten es ihm gleich. 2 von ihnen benutzten übergroße selbstgebaute Schleudern, die im Liegen mit den Füßen gespannt wurden. Ihre Geschosse sausten bis in die entferntesten Ecken der weitläufigen Anlage, auch dorthin, wo die große Tafel mit der Aufschrift »Verbesserte Gene, verbesserte Zukunft« stand. Die beiden Bolzenschneiderträger bedienten sich bei den Munitionsvorräten ihrer Kameraden und warfen freihändig aus der Hüfte.
»Nein, lass das!«
schrie der Anzugträger, der sich mühsam aufgerappelt hatte. Weißgelber Stärkesaft lief ihm wie Eiter übers Gesicht.
»Hört auf damit! Ihr macht uns doch den ganzen Freilandversuch kaputt!« »Was du nicht sagst!«
höhnte der Anführer und lud die nächste Kartoffel in seine Schleuder.
»Super! Geil! Super geil!«
Pankapea konnte sich gar nicht beruhigen.
»Erste Sahne, diese Aktion, aber echt! Das gibt fette Schlagzeilen morgen früh und die Fernsehfuzzis sind auch da. Guck mal da hinten! Mann, das bringt jetzt aber richtig Propaganda!«
»Zunächst mal gibt es eine fette Strafanzeige.«
Birgitta riss sich die Wollmütze vom Kopf und zauste ihre plattgedrückte braune Lockenpracht zurück in ihren bevorzugten Out-of-Bed-Style. Dann begann sie sich aus ihrem knapp sitzenden Overall zu schälen.
»Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch oder so und für den Kartoffelkopf auch noch Körperverletzung. Blöd Mann, der. Muss er dem Musswessels denn unbedingt einen vor die Rübe ballern?«
»Kartoffel vor die Rübe«,
gegen seinen Willen musste Käsekarl lachen. Schnell aber schnitt er wieder sein gewohnt bedenkenvolles Gesicht.
Alles gut und schön, Birgitta, aber was ist, wenn sie uns für den eigentlichen Schaden, den wir angerichtet haben, bei den Hammelbeinen kriegen? Dieser Genkartoffel-Freilandversuch ist eine unheimlich kostspielige Sache, und wir haben mit unseren Bientjes, Lindas und Glorias dafür gesorgt, dass die Resultate jetzt nicht mehr sortenrein sind und in die Tonne getreten werden können. Das kostet die ein volles Jahr. Stellt euch vor, die stellen uns das in Rechnung. Na und?
Pankapea starrte ganz unverhohlen Birgitta an, die unter ihrem Overall nur Top und Panty getragen hatte und sich jetzt in der warmen Vormittagssonne reckte.
Das war doch der Sinn der Übung, oder nicht? Zu beweisen, dass der Freilandanbau von genveränderten Pflanzen einfach nicht möglich ist, ohne dass es zur Vermischung mit natürlichen Formen kommt. Genau das haben wir gezeigt. Und wie wir es denen gezeigt haben.
Birgitta schlüpfte nun doch in ihre Jeans und Pankapea wandte sich Käse Karl zu.
Dass sich die Gengangster nicht gerade freuen würden, das wussten wir doch vorher. Da müssen wir jetzt eben mit klarkommen.
Du hast leicht reden.
Käse Karl lief rot an.
Bei dir ist ja auch nichts zu holen, aber bei mir. Wer muss denn bluten, wenn die uns in Regress nehmen, hä? Du nicht, Birgitta nicht und der Kartoffelkopf auch nicht. Aber mich werden die am Arsch kriegen. Mein Land, mein Hof, mein Käseladen. Verdammter Mist.
Was, dein Mist auch? Birgittas üppige Figur bebte vor Lachen und Pankapea bekam schon wieder Stielaugen. Der Misthaufen soll ja die Goldgrube des Bauern sein, aber ob man sowas auch pfänden kann? Pankapea und die anderen Ökoaktivisten, die das bunte Zeltdorf am Rand des Genkartoffelversuchsanbaugeländes in der Nähe von Jüberde im Landkreis Leer bevölkerten, bogen sich vor Lachen. Käse Karl ballte die Fäuste, wurde aber durch die Ankunft des Kartoffelkopfs an einem Zornesausbruch gehindert. Auch Okko Düsing, der Anführer dieses zusammengewürfelten Häufleins von Ökoaktivisten, hatte sich inzwischen seiner Kopfbedeckung entledigt. Seine hohe, nach vorne gewölbte, unregelmäßig geformte Stirn mit den zahlreichen Leberflecken und die gebräunte Glatze mit dem strähnigen, bleichen Haarkranz ließen keinen Zweifel aufkommen, woher sein Spitzname Kartoffelkopf rührte. Er trug ihn schon lange und er trug ihn mit Stolz, zumal momentan, da er doch so gut zu ihrer Aktion passte. Besitzergreifend legte der Kartoffelkopf seinen Arm um Birgitta, die sich eng an ihn schmiegte. Pankapea verschränkte seine Arme vor der Brust.
»Die Bullen habe ich abgefertigt«,
berichtete Düsing.
»Die Anzeige kriege ich schriftlich, Sachbeschädigung und so, alles kein Akt. Und die ersten Interviews sind auch im Kasten. Ich war in Hochform. Genmanipulation ist unser Untergang. Ab heute Mittag laufen wir auf allen Kanälen.«
»Du läufst auf allen Kanälen, wolltest du wohl sagen«,
maulte Käse Karl.
»Immer musst du dein Gesicht in die Kameras halten. Warum lässt du nicht mal jemand anderes nach vorne? Wir haben auch etwas mitzuteilen.«
»Klar, Reklame für deinen Käseladen«,
feixte Pankapea. Er warf seinen Kopf in den Nacken, dass die blaugrünen Haarzotteln nur so flogen, und ahmte Käse Karls quäkige Stimme nach.
»Kommt alle nach Hesel, hier mache ich den größten Käse weit und breit. Na, das wär was. Tolle Werbung für die Ökobewegung.« »Blöd, Mann, Struppiger!«
Käse Karl platzte jetzt doch der Kragen.
»Erstens, so dämlich wie du bin ich noch lange nicht, und zweitens, worum geht es uns allen denn letzten Endes, hä? Gesunde Umwelt, gesunde Luft, gesundes Essen, und genau das produzieren Leute wie ich, und zwar mit sehr viel Arbeit und sehr viel finanziellem Einsatz und Risiko. Und wenn du wissen willst, was Arbeit ist, dann schau im Lexikon nach.«
»Hey, hey, nun werd mal nicht gleich persönlich.«
Pankapea tat beleidigt, steckte aber deutlich zurück.
»Ich meinte ja bloß, wäre doch schön, wenn unsere Gruppe mal von einem attraktiven Gesicht repräsentiert werden würde. Zum Beispiel von Birgittas. Was meinst du, Süße?«
Die Angesprochene lächelte neckisch zurück. Der Kartoffelkopf drückte sie noch fester an sich.
»Solange ich hier die Leitung habe, mache ich auch die Öffentlichkeitsarbeit. Ist das klar?«
schnarrte er.
»Ich bin doch der Einzige hier, der den Überblick hat. Wo kämen wir denn hin, wenn jeder von uns den Pressefritzen einfach so erzählen würde, was ihm gerade durch den Kopf geht? Chaos, Leute, nacktes Chaos. Wie stünden wir denn dann da?«
Pankapea hörte schon nicht mehr zu. Allein die Erwähnung des Wortes nackt hatte seine Augen wieder aus ihren Höhlen treten lassen. Birgitta registrierte das genau und, wie es schien, wohlgefällig. Ihr Körper begann sich leicht an Okko Düsings zu reiben, während ihr Blick signalisierte, wem diese Bewegung eigentlich galt.
Aber auch der Kartoffelkopf hatte Augen. »Los, ab mit dir ins Küchenzelt. Kümmere dich ums Mittagessen«, herrschte er Birgitta an. »Ruchtüffelst mit Stipp, klar? Sieh zu, dass du die Bientjes nicht wieder mit den Lindas durcheinander bekommst. Ich schmecke das sofort heraus. Und du, Peer, kümmerst dich um unseren Wasservorrat. Kontrollier die Kanister. Heute wird es heiß und ich will nachher nicht auf dem Trockenen sitzen.«
Mürrisch, aber folgsam schlurften die beiden in entgegengesetzte Richtungen davon, die interessierten Blicke füreinander kaum noch verheimlichend. Der Kartoffelkopf wandte sich Käse Karl zu.
»Und du, mein Lieber«, zischte er leise und bedrohlich, »du schießt mir in Zukunft gefälligst nicht mehr quer, verstanden? Was glaubst du eigentlich, was die Ökobewegung ist? Ein Selbstbedienungsladen, in dem jeder machen kann, was er will? Vergiss es. Gerade wir brauchen eiserne Disziplin in unseren Reihen, sonst verlieren wir ganz schnell unsere Glaubwürdigkeit. Und ich werde für Disziplin sorgen, verlass dich drauf. Aufräumen werde ich den ganzen Saustall ausmisten, aber gründlich. Bei mir kommt keiner mit halben Sachen durch. Jeder, der glaubt, er kann hier in unserem Namen sein eigenes Süppchen kochen, der wird noch merken, wie sehr er sich verrechnet hat. Glaub mir, ich komme jedem drauf. Und wenn hier einer Mist baut, wenn einer unseren Namen in den Dreck zieht, dann... Hey, was hast du denn auf einmal?«
Käsekarl war plötzlich käsebleich geworden. Augen und Mund rundeten sich und er hob seine Hand. Ehe er noch ein Wort sagen konnte, fühlte sich der Kartoffelkopf hart von hinten gestoßen und landete unsanft an Käsekarls muskulöser Brust. Wütend drehte er sich um. Vor ihm stand Muswessels, der Eigentümer der Versuchsanlage, und sah noch viel wütender aus. Auf seiner Stirn prangte eine dicke Beule, die ihm eine ganz entfernte Ähnlichkeit mit dem Kartoffelkopf verlieh. Nur dass sein gesamter Kopf knallrot war und an der Schläfe eine dicke Zornesader unheilverkündend pochte.
»Sieh, sieh, sieh, Monstrum!« fauchte er den Kartoffelkopf an. »Wissen Sie eigentlich, was Sie da angerichtet haben? Wie viel harte Arbeit zunichte gemachtet wurde? Arbeit von Menschen aus der Landwirtschaft, also von Leuten, an deren Wohlergehen Ihnen angeblich so sehr gelegen ist. Dabei wissen Sie doch genau, dass unsere Kartoffelzucht einzig und allein der Stärkeproduktion gilt. Keine einzige unserer Kartoffeln ist für den menschlichen Verzehr bestimmt. Es bestand für Sie also überhaupt kein Grund, gegen mich vorzugehen, was Sie aber nicht gehindert hat. Was sind schon Fakten gegen Ihre Selbstherrlichkeit? Was sind Argumente gegen Ihren übersteigerten Glauben an sich selbst?«
Je mehr sich Muswessels in Rage redete, desto ruhiger wurde der Kartoffelkopf, desto überlegener sein Grinsen. Er gehörte zu den Menschen, die sich erst im Angesicht eines Gegners so richtig wohlfühlten. Oder eines Feindes, wie er es bei sich nannte.
»Sie wissen ganz genau, dass die Natur keine Trennung hinnimmt«,
erwiderte er scharf.
»Alles hängt mit allem zusammen und alles wird sich mit jedem vermischen. Das steht fest. Wir haben diese Zwangsläufigkeit heute nur ein wenig beschleunigt.«
»Was für ein herrlicher Satz«, dachte er. »Wo waren jetzt Kamera und Mikrofon?«
»Wollen Sie mir beibringen, was Natur ist? Ich bin diplomierter Ökotrophologe«, schnauzte Muswessels. »Und Sie, Sie sind ein Fossil. Ihre Ansichten sind doch von vorgestern. Ich dagegen, ich bin die Zukunft. Wie wollen Sie denn in 20 Jahren die Menschen ernähren ohne genetisch veränderte Lebensmittel? Auf natürlichem Wege können Sie mehr als 6 oder 7 Milliarden Menschen auf Dauer doch gar nicht satt machen. Wollen Sie die Leute verhungern lassen? Aha, jetzt haben Sie sich verraten. Es geht Ihnen also doch um menschliche Nahrung«, triumphierte der Kartoffelkopf. »Wachstum um jeden Preis, das ist Ihr Rezept. Was? In der Wirtschaft, in der Landwirtschaft, auf dem ganzen Planeten. Merken Sie denn überhaupt nicht, was für eine Sackgasse das ist? Unsere Erde wächst doch nicht mit. Sie sind der von vorgestern, nicht ich.«
Muswessels schnaubte.
»Das werden wir ja sehen, wer hier von vorgestern ist, und zwar gleich morgen. Dann stehen Sie nämlich vor dem Haftrichter. Dafür werde ich sorgen. Ich bringe Sie zur Anzeige, gleich heute, und zwar bei Gericht. Mit diesen Dorfpolizisten hier gebe ich mich gar nicht erst ab. Bei mir geht es um Arbeitsplätze, verstehen Sie? Dagegen kommen Sie mit Ihrem Naturgefase sowieso nicht an. Sie werden noch Ihr blaues Wunder erleben.«
Mit diesen Worten beugte er sich vor. Ehe der Kartoffelkopf eine Abwehrbewegung machen konnte, hatte ihm Muswessels die Schleuder, die aus der Seitentasche seines Overalls herausragte, abgenommen.
»Und die Tatwaffe nehme ich gleich mit, als Beweisstück«, verkündete der Anzugträger. Damit richten Sie jedenfalls keinen Schaden mehr an.«
Er machte auf dem Absatz kehrt und stapfte davon.
»Hey!«
rief der Kartoffelkopf ihm nach. Dann aber machte er eine wegwerfende Handbewegung und grinste breit. Das Wortduell hatte er gewonnen, ganz klar, und darauf kam es ihm an. Alles andere würde man sehen. Sollten sie ihn doch vor Gericht zerren. Viel Feind, viel Ehr, viel Presserummel. Besser konnte es doch gar nicht laufen. Und dann diese blöde Aktion mit der Schleuder. Jetzt lachte der Kartoffelkopf lauthals.
So ein Idiot,
sagte er kopfschüttelnd zu sich selbst.
Von diesen Dingern haben wir hier doch mehr als genug.
Hauptkommissar Starnke tupfte sich den Schweiß von der Stirn. So früh am Morgen und schon so warm, wie sollte das erst heute Mittag werden? Und die Chancen standen gut, dass sie auch dann noch hier auf diesem Kartoffelacker in der heißen Sonne herumtapern würden.
»Was sagt der Doc?«
fragte er, während er sich die Ärmel hochkrempelte.
»Schädelfraktur, hervorgerufen durch einen abgerundeten, mit hoher Geschwindigkeit auftreffenden Gegenstand.«
Oberkommissar Kramer funktionierte wie immer tadellos. Auch die Wärme schien dem mittelgroßen, drahtigen Mann nichts auszumachen, anders als seinem deutlich größeren und vor allem massigeren Vorgesetzten.
»Ein Feldstein aus einer Schleuder? Das habe ich doch schon mal gehört. Dr. Merkner will sich natürlich nicht festlegen, nicht vor dem Laborbericht«,
sagte Kramer, ohne auf Starnkes alttestamentarische Anspielung einzugehen.
»Dabei wurde ein passender Stein mit zellularen Anhaftungen ganz in der Nähe der Leiche gefunden. Schleudern sind zudem die einzigen Waffen, die es hier vor Ort gibt, und das reichlich. Also ich würde mal sagen, ja. Ganz schön langes Ja«,
murrte Starnke. Kramer zuckte die Achseln. Der Tote lag rücklings in einer Ackerfurche, mitten in der Versuchsanlage für genetisch optimierte Feldfrüchte, wie diese sich prahlerisch nannte. Starnke hatte längst aufgegeben, aus dem Gesichtsausdruck eines Opfers irgendetwas herauslesen zu wollen. Mit dem Eintritt des Todes erschlafften alle Muskeln, auch die des Gesichts, und zurück blieb eine unendliche Entspanntheit, nicht mehr und nicht weniger. Darin waren alle Toten gleich, und dennoch, ein Gesicht wie dieses hatte er noch niemals gesehen.
»Man nannte ihn Kartoffelkopf. Wer?« fragte Starnke. »Alle, soviel ich weiß«,
sagte Kramer.
»Vor allem seine Freunde, vielmehr Mitstreiter, denn Freunde hatte er wohl nicht so viele. Er war anerkannt, nicht beliebt.«
Er gab sich einen spürbaren Ruck, ehe er hinzufügte.
»Für einen Kopf wie diesen ließen sich ja schlimmere Bezeichnungen finden.« »Na, na, Sie wissen doch, Schönheit liegt im Auge des Betrachters.«
»Aber natürlich hat Kramer recht«, dachte Starnke. »Einer, der so hässlich ist wie dieser Okko Düsing, der muss sich einfach irgendwo anders Bestätigung suchen, um nicht am Leben zu verzweifeln.«
»Obwohl...« »Sag mal, hast du nicht gesagt, dieser Kartoffeltyp sei mit der Birgitta Stoll zusammen gewesen? Dieser Drallenhummel aus dem Aktivistencamp, wie passt das denn zusammen?«
»Nun ja, auch Macht macht sexy«, erwiderte Kramer mit stoischer Miene. »Und Okko Düsing war als Ökoaktivist mit Öffentlichkeitswirkung so etwas wie eine Macht. Ein Fundamentalist, einer, der immer die harte Linie gefahren ist, ohne jeden Kompromiss, hat dabei auch vor Leuten aus den eigenen Reihen nicht Halt gemacht. Außerdem war er ja medienpräsent wie ein Popstar, so etwas, machtanziehend. Da machen dann ein paar Jahre Altersunterschied und optische Defizite nicht viel aus.«
Der Hauptkommissar grinste. Klar, dass Kramer sich diese Spitze nicht verkneifen konnte, schließlich war auch Starnkes Lebensgefährtin deutlich jünger als er. Aber egal, mit solchem Spott konnte er leben. Kriminaltechniker in weißen Kapuzenanzügen wimmelten um sie herum, versuchten Spuren zu erspähen und zu sichern und warfen den beiden Ermittlern böse Blicke zu. Starnke gab Kramer einen Wink, beide wandten sich dem Zeltlager zu. Am Zaun, der das Lager vom Versuchsacker trennte, standen die Aktivisten, teils übernächtigt, aber samt und sonders schockiert bis entsetzt. Auch zwei uniformierte Beamte versuchten, durch die Maschen hindurch neue Entwicklungen auszumachen. Starnke schlenderte betont langsam, er hatte es nicht eilig, den Zaun zu erreichen, jedenfalls noch nicht.
»Und, was haben wir bis jetzt?« fragte er.
»Hauptverdächtiger dürfte Hermann Muswessels sein«, antwortete Kramer. Er hat Düsin gestern nach der Aktion bedroht, dafür gibt es Zeugen, und ihm die Schleuder abgenommen. Anschließend wollte er bei Gericht erwirken, dass gegen den Kartoffelkopf ein Haftbefehl erlassen wird. Schwere der Schuld, Flucht und Verdunklungsgefahr und so weiter, hatte extra seinen Rechtsanwalt dabei. Es wurde aber nichts draus. Die Staatsanwaltschaft hat ihn abgeschmettert.
»Wundert mich ein bisschen«, warf Starnke ein.
»Die Argumente sind doch ganz stichhaltig. Außerdem, hier geht es um Arbeitsplätze. Damit kann man doch so gut wie alles durchsetzen.«
»Schon«, gab Kramer zu. »Aber andererseits hat die Genmanipulation nicht nur Anhänger.«
»Auch wieder wahr.«
Jedenfalls war Muswessels mächtig wütend, fuhr Kramer fort. »Er gibt an, spät ins Bett gegangen und erst gegen Morgen eingeschlafen zu sein. Zeugen hat er keine. Muswessels ist Witwer. Es ist also durchaus möglich, dass er in Wahrheit im Morgengrauen aufgestanden ist, da er ohnehin nicht schlafen konnte. Geht spazieren, natürlich auf seiner Versuchsanlage, die sein Ein und Alles ist. Sieht Düsing, der sich schon wieder dort herumtreibt, rastet aus und brät ihm eins mit der Schleuder über. Exitus.«
»Warum?«
fragte Starnke.
»Wie warum? Warum man stirbt, wenn man einen dicken Stein an den Kopf bekommt?
Quatsch!«
»Warum der Kartoffelkopf schon wieder auf der Anlage war? Die Aktion war doch gelaufen, keine neue geplant und Presse war keine da. Warum also?«
Kramer zuckte die Achseln.
»Und warum sollte Muswessels zum Morgenspaziergang Düsing Steinschleuder eingesteckt haben?«
setzte Starnke nach.
»Die ist immerhin so groß, dass man sie nicht in der Hosentasche vergessen kann. Und warum konnte Muswessels überhaupt damit umgehen und treffen?«
»Keine Ahnung«, sagte Kramer.
»Na schön.«
Starnke stellte fest, dass es ihn befriedigte, Kramers These zu zerfetzen. Er schämte sich nicht einmal dafür.
»Und sonst?« »Wir haben erfahren, dass Düsin Knies mit seiner Lebensgefährtin hatte«,
fuhr Kramer fort.
»Soll sie immer wieder machohaft behandelt haben. Angeblich hat Birgitta Stoll angedeutet, ihn verlassen zu wollen.« »Das gäbe im umgekehrten Fall ein Motiv, aber der Tote ist ja der Kartoffelkopf, nicht die Stoll«,
sinnierte Starnke.
»Es sei denn, er hat sie attackiert, sie hat sich gewehrt und ihn in Notwehr getötet, und weil sie so geschockt ist, sagt sie vorläufig kein Wort, sondern schüttelt immer nur den Kopf und weint.«
Starnke nickte anerkennend. »Ja, das ergab vielleicht einen Sinn. Dieser Punkt ging an Kramer.«
»Noch etwas?« »Dann ist da noch dieser Peer«,
sagte Kramer.
»Peer Steinbrück.«
»Wie bitte?«
Der Hauptkommissar war zusammengezuckt. »Na ja, so heißt er halt. Der mit dem scheckigen Haar, genannt Punker Peer, ist mächtig in diese Birgitta verknallt. Muss wohl nicht zu übersehen gewesen sein. Mehrere der Aktivisten haben das ausgesagt. Und so einer wie der Kartoffelkorb duldet natürlich keinen Rivalen.«
»Ein hormongesteuerter Punker«, sinnierte der Hauptkommissar.
»Einer, der weiß, wie man mit einer Steinschleuder zielt und trifft, dem Rivalen bei seiner Morgeninspektion auflauern und ihn ausschalten. Das klingt doch nicht übel.« »Und warum hatte der Kartoffelkopf doch gleich diese Morgeninspektion gemacht?«
Starnke widmete Kramer den bösesten Blick, den er auf Lager hatte. Was wollte der denn, jeden Ansatz einer halbwegs vernünftigen Tathergangshypothese zunichte machen? Dann kam ihm eine Idee. Sie waren nur noch ein paar Schritte vom Zaun und dem Loch darin entfernt. Starnke blieb stehen, die Finger auf dem Rücken verschränkt und wippte auf den Fußballen.
»Kramer?«
»Ja?«
»Von wem hast du die Info? Ich meine, dass der Punker scharf ist auf die Wuchtbrumme.«
»Von verschiedenen Aktivisten. Ökobauer Heinz Harms, Manuela Binder von der Bürgerinitiative, Karl Trauer nicht vom Käsehof, dann der Dicke von den Linken, wie heißt er gleich?« Starnke hob abwehrend die Hand.
»Okay, danke. Und die andere Quelle, ich meine, wer hat gesagt, dass Birgitta Stoll den Kartoffelkorb abservieren will?«
»Maike Becker, eine grüne Gymnasiastin aus Leer«, sagte Kramer.
»Und Karl Trauer nicht. Man nennt ihn allgemein Käse-Karl, weil...« »Stopp! Karl Trauer nicht? Kennst du ihn näher?«
»Was heißt näher?« Kramer breitete die Arme aus.
»Wir haben schon oft in seinem Hofladen eingekauft, also meine geschiedene Frau und ich. Ausschließlich Naturprodukte, selbstverständlich mit Bio-Gütesiegel. Vor allem etliche Käsesorten. Verdammt lecker. Das wäre auch was für dich.«
Starnke wehrte erneut ab. Erstens hatte er sich Schlemmereien mit Rücksicht auf seine Figur bis auf Weiteres verboten und zweitens lenkte das jetzt nur ab.
»Was weißt du sonst noch über ihn?«
Kramer horchte in sich hinein.
»Hatte schwer, über die Runden zu kommen. Der Hof, den er geerbt hat, ist eigentlich viel zu klein, um rentabel zu sein.
Karl neigt sowieso dazu, sich immer Sorgen zu machen, aber in letzter Zeit war es ganz schlimm. Er hat wohl viel investiert, eine Art Befreiungsschlag, um endlich überlebensfähig zu werden, viele zusätzliche Tiere angeschafft, neue Gebäude errichten lassen und so, musste einen großen Kredit aufnehmen. Die Umsatzsteigerung war bisher noch nicht so wie erhofft, und jetzt hat er Angst, dass ihn die Folgekosten erdrücken.
Was für Folgekosten?
Na, Zinsen vor allem und die Futterkosten. Mehr Tiere fressen auch mehr.
Moment, er kauft Futter zu?
Klar, was soll er machen? Sein Grund und Boden reicht einfach nicht. Aber das darf er nicht. Jedenfalls nicht, wenn er das Bio-Qualitätssiegel behalten will. Da ist Futterzukauf nämlich nicht vorgesehen, weil ja niemand kontrollieren kann, wie dieses Futter erzeugt wurde und welche Stoffe auf diesem Weg ins Fleisch und in die Milch der Tiere kommen. Ich sage nur Dioxin, aber beileibe nicht nur das. Ja, aber ohne Bio-Siegel könnte Karl seinen Laden doch gleich dicht machen. Dann wäre ja der ganze Reiz weg und mit Normalprodukten ist er niemals konkurrenzfähig. Die Nahrungsmittelgroßindustrie verwurstet doch jeden kleineren Mitbewerber gnadenlos.
Die beiden Kriminalisten sahen sich an und schüttelten sich synchron. Dann wandte sich Starnke dem Zaun zu.
»Herr Karl, trauer nicht bitte!«
rief er. Käse-Karl zwängte sich durch das Loch, quarkweiß im Gesicht. Sein Mund zuckte. Als Starnkes wasserblaue Augen ihn streng fixierten, begannen ihm Tränen übers Gesicht zu laufen.
»Was sollte ich denn machen?« flüsterte er. »Der Kartoffelkopf hatte mich auf dem Kieker, und er war gnadenlos. Ich habe ihn extra heute früh abgepasst und bin mit ihm aufs Feld hinausgegangen, damit keiner uns hört. Hab ihn bekniet, hab gebettelt und gefleht, aber er ließ sich nicht erweichen. Disziplin in den eigenen Reihen, hat er gesagt, damit fängt alles an. Was wir von anderen verlangen, das dürfen wir uns selbst erst recht nicht durchgehen lassen. Gegenseitig schon gar nicht. Und darum, Karl, hat er gesagt, stell dich lieber darauf ein, dass du ab nächster Woche kein Biobauer mehr bist. Das hat er gesagt, genau so. Was sollte ich denn machen?«
»Was haben Sie gemacht?« fragte Starnke.
»Das mit den Schleudern war ja seine Idee«, sagte Käse-Karl. »Da habe ich es dann getan.«
Starnke nickte Kramer zu. Der nahm den Weinenden sachte beim Ellbogen und führte ihn durch das Loch im Zaun zum Wirtschaftsweg, dorthin, wo die Einsatzfahrzeuge standen. Die Ökoaktivisten sahen den beiden stumm hinterher. Panka-Peer steckte sich eine Zigarette an. Birgitta schmiegte sich an seine Schulter. Muß Wessels, wie immer im schicken Dreiteiler, beobachtete die Szene aus der Distanz. Starnke schaute sich verstohlen um. Niemand achtete auf ihn, auch nicht die anwesenden Pressefotografen.
»Typisch«,
dachte er missmutig und stapfte davon.